Moin, willkommen Waschsalon, Folge 134, wieder aus dem heimischen Waschsalon. Milch und Zucker, gewohnte Stelle, ne? Wisst ihr, der Mettbrötchen, ja, habe ich glatt vergessen. Zurück von der Nordsee und alles richtig gemacht, wenn ich aus dem Fenster gucke. Hier ist heute noch ein bisschen Hack, ne? Also Orkanböen, Regen, das finde ich schön so an der Nordsee, also deswegen... Alles wunderbar, war auch letzte Woche überraschend und erstaunlich und vor allem erfreulich, übersichtlich. Also war nicht viel los im Verhältnis. Dabei hatte Nordrhein-Westfalen schon seine erste Ferienwoche. Wir beschweren uns ja nicht. Ne? Apropos Ferien, ich habe das ja letzte Woche auch schon mal erwähnt. Urlaub mit Kindern ist eine ganz andere Challenge, habe ich so den Eindruck. Es gibt ja in St. Peter da eine Seebrücke, die ist ungefähr... Kilometer lang, 1000 Meter vom Strand, von der Fischbude, hätte ich fast gesagt, von Gosch bis in Wassernähe. Und darauf sind, weil man auch an der Stelle gar nicht anders an den Strand kommt, naturgemäß immer ordentlich Menschen unterwegs. Und dabei ging hinter uns ein Vater mit seinen beiden Söhnen. Und an dem Tag kamen so gegen Mittag Wolken auf, immer noch angenehm warm, alles bestens, aber nicht der klassische... Ich sag mal, nicht das klassische Beachwetter. Und die drei waren jetzt am Diskutieren, was man denn jetzt beim angebrochenen Tag so machen könnte. In die Dünentherme mit Schwimmbad und Riesenrutsche, ja. Oder besser noch, das sagte der Ältere von den beiden, würde ich mal so auf 14 schätzen, Achterbahn fahren. Da hatte er meine Aufmerksamkeit. Ja, gibt's hier oben tatsächlich, im Hansapark, Deutschlands einzigem Erlebnispark am Meer, wie er sich selber nennt, im Ostseebad Zirksdorf bei Lübeck. Genau. Wer in Geografie aufgepasst hat oder Google Maps vor seinem geistigen Auge hat, bei dem Wort Lübeck wird er schnell feststellen, das ist mal eben an der anderen Küstenseite von Hedwig Holzbein. Nicht ganz vergleichbar mit der Strecke LA bis New York, aber auch 2,5 Stunden einfach, denn es gibt keine Autobahn als Querverbindung. Die Jungs wirkten nicht so glücklich mit ihren alternativen Vatern auch nicht. Und da war die Diskussion plötzlich aber auch völlig nebensächlich, weil einer der beiden Junioren meldete Hunger, Pipi, Durst an. Vor allem Pipi. Mitten auf so einer Seebrücke, wie gesagt, 1000 Meter lang. Durchaus problematisch. Also vorwärts Marsch. Oder besser Marsch, Marsch. Oder andere Begebenheit bei uns im Hotel. Ich habe ihn den kleinen Prinzen getauft, denn die kleine Hoheit, die hatte Mama und Oma mal komplett im Griff. Die erfüllten ihm aber auch klaglos jeden Wunsch und mehr. Ich schätze den Jungmann so auf 5 Jahre, seinen kleinen Bruder auf 3. Seine prinzliche Hoheit wusste ganz genau, was er wollte, artikulierte sich da auch für sein Alter überraschend klar und deutlich. Es gab unter anderem ganz genaue Anweisungen, wie groß das Stück Butter, mit dem ihm sein Brötchen geschmiert wurde, sein durfte. Mama und Oma fuhren aber an Essen und Getränken auch auf, das ist ein Frühstücksbuffet, als wenn der junge Mann Starting Center in der NFL ist und sich in der Massephase befindet. Was da ungegessen jeden Morgen wieder stehen gelassen wurde, macht mich dann auch immer ein bisschen kribbelig. Mama selbst war jetzt aber auch, sagen wir mal, bemerkenswert. Nein, das ist jetzt nicht sexistisch gemeint. Ich sag mal, deal with it. Es ist ja, wie es ist. Die Länge ihrer Wimpernverlängerung, die erforderte erhöhte Aufmerksamkeit. Achtung, Sonadom schwenkt ohne jede weitere Warnung in alle Richtungen. Für die, die sich damit nicht auskennen, völliger Blödsinn, der Sonadom ist unter Wasser. Wenn die ihren Kopf hin und her bewegt hat, beispielsweise wenn sie durch die Tür geht, dann musste sie schon aufpassen, wo sie hinguckt, weil sonst wäre sie übergegen geschlagen. Schönheit liegt ja im Auge des Betrachters. Was ich so gar nicht verstanden habe, ja, das waren alles angenehme Temperaturen, wir haben Sommer, aber muss ich deshalb mehr oder weniger unbekleidet zum Frühstück erscheinen? Die Dame war dekoltiert bis zum großen Zeh. Ja, kann man machen, muss man aber nicht. Das ist ja etwa so, als wenn ich mich dem Rest der Welt im Schlüpper präsentiert. Außerhalb der Kampagne für den nächsten Moby-Dick-Film will das auch keiner sehen. Vor allem nicht, wenn man noch was essen möchte. Aber, klag nicht, es kommt noch. Na, schlimmer, weiß ich nicht. Mein Mikro macht hier komische Geräusche. Die beiden bis an den Hals, und das meine ich wörtlich, hinters Ohr tätowierten, sehr jungen Eltern mit Akzent, osteuropäisch, keine Ahnung, haben nicht viel geredet. Am Nebentisch im Restaurant. Beide ganz herzallerliebst, ganz in Schwarz, nichts gegen einzuwenden, trage ich ja auch sehr viel. Im Partnerlook. Beide schwarze New York Yankees Caps. Er trug sie backwards, also mit dem Schirm nach hinten. Auch beim Essen. Ich wollte schon Helm ab zum Gebet sagen, hab mich aber doch zurückgehalten. Lag auch daran, dass ich ja bekanntlich bei Yankees Cap als Pavlovschen Reflex Puls bekomme. Also hatte ich erstmal genug mit mir selber zu tun. Entweder weil der oder die Trägerin Yankees-Fan ist, macht die Sache nicht besser. Oder eben als modisches Accessoire. Wobei, ich muss gestehen, gibt da inzwischen auch ganz nice Farben. Aber ihr wisst, ich bin da ja immer auf Trab des Herrn unterwegs. Einer muss ja das Abendland vor dem kleidungstechnischen Untergang beherrschen, also bewahren. Theoretisch, denn auch hier habe ich die beiden nicht darauf angesprochen. Denn ich schätze mal, das hätte richtig Krawall und Remi-Demi geben können. Die beiden Töchter, 4, 5 Jahre, die bekamen mal glasklare Ansagen. Die durften beim Essen, maximal neben dem Essen, noch atmen. Das wurde den beiden in einem Ton mitgeteilt, der bei mir zu kurzen Herzrhythmusstörungen aufgrund Vereisung der Blutbahn führte. Auch wieder so ein Beispiel, wo ich mich frage, warum müssen Menschen, die mit ihrem eigenen Dasein schon eine mächtige Challenge vor sich haben, meinen, auch noch Kinder aufziehen zu müssen? Sollen das doch so machen wie ich? Biologie, 2. Klasse, zugunsten textilen Werken abgegeben. Ich erinnere mich ganz dunkel. Da war irgendwas mit den Tulpen aus Amsterdam und Biene Maja und Willi und... Aber alles nur noch schemenhaft. Dafür bin ich jetzt Jogwasher und Admin einer WhatsApp-Gruppe. Ja, jeder kann das, sag ich mal. Freitagnachmittag von der Küste zurück. Ach, apropos Küste, einen habe ich noch. Ich sagte ja eben, die liefen immer in Schwarz rum. Ich ja in Schwarz oder in Grau von Kopf bis Fuß mit Schuhen passend und Mütze und so. Missouri-Klamotte. In fast jedem Laden sind wir auf Englisch angesprochen worden. Ich hätte mich wegschmeißen können. Vor allem, wenn du dann antwortest, moin, dann guck ich dich immer an so, hä? Also, wir letzten Freitag zurück von der Küste in Hamburg. Da war um 16 Uhr auch schon wieder der nächste Programmpunkt. Endlich wieder Craft Beer Fest in Hamburg. Für uns ganz einfach. Busbahn, Viertelstunde, moin moin. Freitag, letzten Freitag war auch noch bestes Wetter. In den sogenannten Schanzenhöfen der Ratsheimbrauerei hatten sich 17 Brauereien versammelt, um ihre Kreation zu präsentieren. Und im Eintrittspreis war diesmal ein Glas enthalten, das man sich dann anschließend auch noch individuell mit seinem Namen oder was auch immer gravieren lassen konnte. Was jetzt kommt, ist ein kurzer Nerd-Exkurs in Sachen Craft Beer. Wird nicht jeder nachvollziehen können, macht auch nichts. Andere interessieren sich für Fußball oder fahren seit 17 Jahren nach Missouri, um Wäsche zu waschen. Ah nee, das bin ja auch ich. Naja, egal. Ihr wisst, was ich meine. Besagtes Glas war jetzt nicht irgendein Glas. Es war ein, nicht zu diesem Anlass, sondern grundsätzlich eigens für den Craft-Bier-Genuss entwickelter Teku-Pokal. Ganz eigene Form, nach außen gewölbt, nur bei geradem Rand. Erinnert so ein bisschen an ein Rotweinglas. Sehr geschwungen. Diese Formeigenschaften, und jetzt wird es wirklich nerdig, ermöglichen, dass sich die Aromen für Nase und Gaumen ausgezeichnet entfalten können. Unterschiedliche Bierarten brauchen unterschiedlichen Raum, sage ich mal, in Form der Glasöffnung, um sich zu entfalten können. Und dann sieht so ein Glas auch noch sehr gut aus. Jetzt erst recht, nachdem ich meins mit Jogwasher habe gravieren lassen. Der Typ hat ein bisschen komisch geguckt. Wie gesagt, kompletter Nerd Alert, Jogwasher, Craft Beer Glas, schlimmer geht immer. Jetzt wisst ihr übrigens auch, warum ich keinen Nachwuchs habe. Ne? Ich bekomme mich ja selbst im Alter von 57 kaum geregelt. Bei den einzelnen Brauereien kann man dann probieren. 0,1, 0,2 oder 0,3 Liter. In der Regel mit korrespondierenden Preisen zwischen 1 und 3 Euro. Ich bin dann bei solchen Gelegenheiten Esslinge zum Probieren da. Einige Brauereien aus Hamburg und näherer Umgebung, die lasse ich links liegen. Ich sag mal, theoretisch, wenn ich es denn mal schaffen könnte, würde, kann ich da auch außerhalb der Veranstaltung hin. Zwar bekomme ich da nicht immer alles vom Fass, aber Auftrag bei so einer Veranstaltung, Neues entdecken, das ich sonst so einfach nicht probieren kann. 0,1 ist mir denn so als Probierschluck zu wenig, 0,3 ist mir zu viel. Ich will verkosten, ich will mich nicht betrinken. Das sahen die 10 Jungs hinter uns ganz anders. Immer 0,3 Liter Gläser bei Blockbräu geholt. Blockbräu gehört zu Blockhaus, hier aus Hamburg. Kennt ihr vielleicht Steakhouse Systemgastronomie, unter anderem Sponsor in der ELF. Solides Bier, das sie da in ihren Räumlichkeiten an den St. Pauli Landungsbrücken selber brauen, aber ja, die müssen, die wollen den Mainstream ansprechen, also da ist jetzt nichts ungewöhnlich aufregend oder böse gesagt, es ist nicht besonders interessant. Also für meinen subjektiven Bierkosmos brauche ich nicht. Ich habe insgesamt 6 verschiedene Biere verkostet, fing an mit einem Trip nach Amsterdam zu Two Chefs Brewing. Nach etwas Fachsimpelei am Stand entschied ich mich für das Office Legend, einen Crossover zwischen einem New England IPA und einem Witbier. Wie bei einem Witbier, der ein oder andere kennt es vielleicht aus Amerika, Blue Moon. Typisch dafür sind Spuren von Koriander und Orangenschalen da drin. Das wird während des Kochens hinzugefügt. Das Ganze dann trocken gehopft mit Asaka und Idaho 7 Hopfen. Eckart. Das war großartig. Jetzt nicht das x-te New England IPA mit seiner sortentypischen Fruchtigkeit. Ja, eine Fruchtbombe war das auch, aber was ganz anderes. Also schon mal ein sehr gelungener Start. Nächster Stopp, Berlin. Berlo, geschrieben B-R-L-O. Das ist der altslawische Name für Berlin. Wenn man Papierintus hat, kann man das auf jeden Fall füllerfrei aussprechen. Bei denen kann man auch nicht viel falsch machen, egal was man trinkt. Davon konnte ich mich letztes Jahr, genauer gesagt im Dezember, im Detail überzeugen. Da hatte ich deren Craft Beer Adventskalender gewonnen und da waren dann all ihre Werke in den einzelnen Türen drin. Und auf Empfehlung der sehr berlinerischen Dame hinterm Tresen entschied ich mich dann für das Juicy Hell, ein Co-Brew mit Jopen aus Haarlem in den Niederlanden. Das gab's auch nur noch auf diesem Fest, wie man mir mitteilte. Da beim Brauen ist wohl alles nicht so ganz planmäßig gelaufen. Und die Ausstoßmenge war dann deutlich geringer als geplant. Man hat es ihm bis dahin förmlich aus den Händen gerissen. War wirklich interessant, vor allem für den Helles, das ja sonst geschmacklich eher, ich sag mal, straight ist. Also etwas leichter als ein Pilz, würde ich mal sagen. Für den Sommer genau das Richtige. Ich blieb dann aber in Berlin und probierte noch einen Co-Brew von Berlo mit Budweiser. Nein, das habe ich jetzt nicht falsch ausgesprochen. Ich meine die Mutter aus Tschechien. Nicht zu verwechseln mit dem amerikanischen Namens- und Biernachmach Budweiser. Eine Geschichte für einen anderen Tag. Okay, Czech heißt das Bier. Czech-Style-Lager mit Berliner Attitude, wie sie das selber nennen. Ganz gefährliches Bier, weil, ja, ein weicher Geschmack, wohlschmeckend, genau das Richtige für Sommer und Daydrinking. Daydrinking, ne? Ja, jetzt ist soweit. Mein nächster Halt war dann in Dänemark. Das Aarhus Brühhus, die Aarhus Brauerei, gab sich die Ehre. Ich entschied mich für ein NIPA Garden Party. Meine Frau versuchte sich am Imperial Double IPA Elephant Charge. Letzteres mit 8% schon ganz gut dabei. Beide nicht schlecht, aber haben es jetzt nicht auf meine zukünftige To-Do-Liste, muss ich nochmal wieder trinken, geschafft. Damit hatte ich jetzt schon 4 Biere probiert. Ja, da bin ich schon dicht an meiner geschmacklichen Aufnahmefähigkeit oder an der Grenze meiner geschmacklichen Aufnahmefähigkeit. Ich kriege das dann geschmacklich nicht mehr differenziert. Und so 1-2 Proben gehen dann noch. Oder ich steige dann auf den Tagessieger um und trinkt dann davon ein, zwei richtige Gläser. In der Vergangenheit war das oftmals das Bourbon Barrel Bock von der seit über 260 Jahren bestehenden badischen Braumanufaktur Welde. Mein absolutes Lieblingsbier, hands down. Die waren diesmal aber leider nicht da. Aber es gab einen sehr würdigen Ersatz oder eine sehr würdige Vertretung aus Utrecht, die Sisters Brewery. Ja, heißt so, weil das von zwei Schwestern gemacht wird. Die waren vor Jahren schon mal zu Gast in Hamburg und die machen richtig guten Stoff. Kriegt man aber bislang kaum außerhalb der Niederlande, weil es auch wirklich ja eher eine Mikrobrauerei ist, also wirklich eine kleine Brauerei. Die Gelegenheit musste ich natürlich nutzen und habe dann was Bekanntes getrunken, deren Apis. Das ist ein belgisches Triple, gebraut mit Grapefruit und Honig von Bienen in der Nähe der Brauerei. Soft, leichte Fruchtigkeit, etwas bitter, 8,5%. Nee, was lecker. Eigentlich wollte ich von denen etwas anderes probieren. Nein, nicht probieren, wieder trinken. Also den Nektar, das ist ein Barley Wine, also ein Bier, das in Rotweinfässern gelagert wurde. Das hatten sie diesmal nur in Form eines Specials da. Und statt in Rotweinfässern wurde das Bier in Cognacfässern gelagert. Da ich das mit Cognac nicht so habe, war ich da ein bisschen zurückhaltend. Und mein Freund Olaf hat es sich dann aber bestellt, da habe ich dann mal dran genippt. Ja, wie befürchtet, der Cognac, der ist dann im Verhältnis, zumindest für meinen Geschmack, zu dominant. Aber handwerklich wieder beeindruckend. Und dann zum Schluss habe ich mir doch noch etwas Neues gegönnt. Das Worker Specials von den Schwestern aus Utrecht. Ein Farmhouse Ale, das 9 Monate lang in Pedro Ximenez Sherryfässern aus 2016 gelagert wurde. Und der Kick an der Geschichte, diese Fässer wurden zuletzt für die Reifung von 1990er Macallan Whisky genutzt. Macallan, 1824 gegründet, ist eine der ersten Destillerien Schottlands, die eine gesetzliche Betriebsgenehmigung erhalten haben. Ich habe jetzt von Whisky nicht besonders viel Ahnung, aber den würde ich gerne mal probieren. Alleine schon, weil der Hauptdarsteller in meiner Sommerlektüre, Abteilung Groschenroman, den immer und wieder Lob preist. Aber so als Ahnungsloser bin ich vor dem Preis für so eine Flasche erstmal zurückgesteckt. Die steigen ein, immerhin für einen 12-Jährigen, bei 80 Euro. Puh. Aber scheint insgesamt kein Moonshine zu sein, den die so produzieren. Der Macallan Valerio Adami von 1926, der ging letztes Jahr für 1,1 Millionen Dollar über den Tisch. Also insofern sind 80 Euro denn doch nicht zu viel, oder 80 Euro vielmehr. Aber für probieren, ich weiß ja nicht, ne? Da bin ich ja als Biernerd preislich noch ganz gut dabei, finde ich. Also dieses Bier, würdiger Abschluss für einen großartigen Tag bei bestem Wetter. Das Fest fand zwar auch noch am Samstag statt, aber das findet immer an 2 Tagen statt. Wir haben es aber noch nie an 2 Tagen besucht. Also 2 Tage hintereinander, da bin ich geschmacklich nur wirklich überfordert. Insofern wird der nächste außergewöhnliche Craft Beer Stop voraussichtlich im August in Carolina sein. Airbnb-Wohnung gesichert, fußläufig, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, vor lauter Brauereien. Und dann natürlich in Missouri und Umgebung. Und für nächstes Jahr ist geplant ein Besuch des Mikkeller Craft Beer Fests in Kopenhagen. Ja, man muss ja Ziele haben, ne? So, warte, wo geht's da? Ja. Außerdem, letzten Samstag, Wetterbericht war nicht gut, Wetter war dann auch nicht gut. Und ich hatte am Montag davor eine grundsätzliche Anfrage bekommen, ob ich schon mal den Football-Livestream live kommentiert hätte, beziehungsweise ob ich das machen wollen würde. Konkret wurde es dann am Donnerstag, hey Mensch, wir brauchen dich. Gut, da habe ich mich entschieden, ein Tag Bierfest reicht, wunderbar. Und so stand ich den letzten Samstag um 15 Uhr in Hamburg-Bergedorf im Nieselregen an der Sideline der Regionalliga-Begegnung zwischen den Hamburg Swans und den Hamburg Blue Devils. Ausgerüstet mit dem drahtlosen Mikrofon stand ich da mit Martin an der 20-Yard-Linie und kommentierte den Stream vom Harbour Town Radio auf YouTube. Dank Technik und Standort fühlte der sich dazu gar nicht oder sehr wenig nach Kommentaren. Fast so wie immer. Naja gut, nicht ganz. Wenn ich kein Mikro am Revier habe, dann sabbel ich mehr Quatsch und ich sag mal, lass mein Schandmaul vorher nicht im Auto. Der Martin und ich, wir hatten uns erst unmittelbar vor dem Spiel kennengelernt. Aber erstaunlicherweise überhaupt kein Problem. Der junge Mann war geradezu ein Geschenk. Der spielt seit seiner Jugend und bis letztes Jahr bei den Herren auch noch als aktiver Spieler bei den Swans. Der kannte natürlich alle Spieler der Swans. Sie hatten keine keinen Nameplate hinten drauf. Und so konnte ich mich dann mittels Spielberichtsbogen auf die Blue Devils Namen konzentrieren. Insgesamt eine ganz entspannte Zusammenarbeit. Wie ich dann von euch im Nachhinein mitbekommen habe, das Mikro nimmt wohl auch einiges an Umgebungsgeräuschen auf. Und wenn man dann, so wie wir, ganz dicht an der Devils-Teams oder an einer der Teamzonen steht, dann wird es schon mal laut. Also die sind ja auch mehr. Oder wenn, so wie am Samstag, der eine Coach dann da seinem Unmut lautstark Luft macht, dann muss man entweder in die andere Richtung gehen oder versuchen, noch lauter zu sprechen. Fürs Erste fand ich das jetzt gar nicht so schlecht. Der vorsichtshalber geplante Umzug nach Montana im Rahmen des Zeugenschutzprogrammes ist erstmal aufgeschoben. Vor allem, nachdem ich mir am Sonntag den Stream der Regionalliga Nord Spitzenbegegnung aus Hannover angesehen habe. Hamburg Pioneers gegen Hannover Grizzlies. Die beiden Jungs am Mikro, ja, die versuchten einen Spagat und für meinen Geschmack nicht so besonders erfolgreich. Also die waren fachlich, sie versuchten da mit Fachbegriffen um sich zu werfen, aber andererseits wollten sie wirklich beim ganz kleinen Einmaleins des Football anfangen. Und da haben die sich dann, ist aber da war der Mund teilweise schneller als der Kopf oder umgekehrt, da haben die so manche Sachen durcheinander geworfen. Kurz vor Ende des ersten Viertels sagt er, jetzt kommt gleich die Two-Minute-Warning und wenn der Schiedsrichter den Ball über den Kopf fällt, ist das eine Auszeit und all solche Geschichten. Fachlich hatten die das drauf, die kriegten bloß die PS nicht auf die Straße. Vielleicht auch, lag vielleicht auch daran, weil die etwas gemacht haben. Die haben etwas zu viel gemacht, was ich, glaube ich, am letzten Samstag zu wenig gemacht habe. Die haben ohne Punkt und Komma gesprochen. Ich hatte da, glaube ich, letzten Samstag zu viele Ruhepausen zwischen den Kommentaren. Deswegen, einmal ist keinmal, das muss weiterhin geübt werden, geht an diesem Samstag weiter. Sind wieder die Blue Devils, die mal mit einem Heimspiel gegen die zweite Mannschaft der Braunschweiger. Ich weiß gar nicht, heißen die Braunschweig Lions? Ich weiß gar nicht, wie die zweite Mannschaft heißt. Die erste Mannschaft heißt der New Yorker Lions. Naja, ist auch egal. Mache ich auch wieder nicht alleine, sondern wieder mit einem Sidekick. Diesmal jemand anders. Vielleicht schon mal gehört, Carsten Spengemann wird mit mir zusammen moderieren. Krawall und Remi-Demi verbaler Art. Deswegen das nächste gemeinsame Team-Special erst nächste Woche. Zum einen, ja gut, das hat jetzt mit dem Stream am Samstag nichts zu tun, aber wir beiden hatten gestern auch noch ein anderes Podcast-Projekt am Start. Dafür haben wir einen Piloten aufgenommen. Darauf mussten wir uns auch vorbereiten. Mal sehen, was daraus wird. Hat so gar nichts mit Football oder Sport zu tun. Drahtloses Mikro ist auch nochmal ein Stichwort in Verbindung mit Your Money at Work. Das am Samstag bei dem Spiel eingesetzte Mikro, das ist im Prinzip das gleiche Rode Mikrofon, das ich mir dank der Unterstützung von Marco, Adrian, Guido, Erik und eines weiteren Spenders, der namentlich nicht genannt werden möchte, angeschafft habe. Also, das am Samstag war die, ja, ich sag mal, die Profi-Version, die entsprechend teurere Profi-Version. Aber nach Rücksprache mit dem Fachmann, sprich meinem Bruder, der das unter anderem beruflich macht, sind das Features, die ich für meine gelegentlichen Einsätze nicht brauche, auch nicht ausreize. Und deswegen vielen Dank an die edlen Spender. Künftige Reisetagebücher sind damit tontechnisch gesichert. So, ich guck mal in die Flasche, wie spät das ist. 25 Minuten, jetzt aber endlich der Main Event of the Evening, wie Onkel Buffer zu sagen pflegt. Ich hatte Ende Mai in der Folge If the Plan Doesn't Work, Change the Plan darüber gesprochen, wie die NFL mit, und das ist jetzt keine ausgedachte Zahl, 112.000 Anläufen zum NFL-Spielplan 2023 gekommen ist. Und heute gucke ich mal, wie das denn im College Football funktioniert, auch aufgrund eurer Nachfragen. Ich mache mir das wieder ganz einfach. Was ist ein Dampfmaschine? Da stellen wir uns mal ganz dumm. Kann ich ja gut, wie ihr wisst, auch bei der Spielplangestaltung gibt es hier wieder große Unterschiede zwischen College und NFL. NFL hat bekanntlich zurzeit 32 Teams, 18 Spieltage bzw. 18 Wochen, eine Bye-Week, insgesamt 272 Spiele. Im College Football gibt es in diesem Jahr nach dem Beitritt von Jacksonville State und Sam Houston, ist eine Schule, keine Person, allein in der höchsten Stufe des College Football, der Football Bowl Subdivision, der FBS, früher bekannt als Division 1A, 133 Teams. Nächstes Jahr werden es sogar 134 Teams, wenn Kennesaw State dazukommt. So, diese derzeit 133 Teams, die sind aufgeteilt in 10 Conferences. Und die FBS als höchste Stufe des College Football in den USA, ja, naheliegenderweise stellt die überwiegende Mehrheit der Spieler, die für den NFL-Draft ausgewählt werden. Und grundsätzlich teilt die NCAA ja Sportarten in die Division 1, 2 und 3 ein. Im Football geht man da einen etwas anderen Weg. Gibt die Division 1, die Division 1. Die hat man aber in zwei sozusagen Unterdivisionen aufgeteilt. Einmal, wie gesagt, die FBS, die Football Bowl Subdivision und dann die Football Championship Subdivision, FCS. B kommt vor C als Eselsbrücke. Die Divisionen sind dann ihrerseits in Conferences unterteilt und in denen die Schulen dann in der Regel um Conference Championships gegeneinander spielen. In der FBS gibt es derzeit 10 Conferences, die informell auch nochmal in Power 5 Conferences und Group of 5 Conferences unterteilt werden. Wie der Name vermuten lässt, Power 5 sozusagen der große Bruder der kleineren Group of 5. Dann gibt es noch einige, ja, ich nenne sie mal Freischärler, also sogenannte Independents, unabhängige von Conferences, unabhängige Teams. Die meisten unabhängigen Programme sehen sich als Group of 5. UMass, Army, UConn, während Notre Dame sich, ich sag mal offensichtlich, als Power 5 ansieht. Brigham Young war jahrelang unabhängig und fristete ein ja, eher merkwürdiges Dasein. Er ja, war nicht so ganz Power 5, aber ist auch egal. Die Cougars werden in dieser Saison der Big 12 beitreten, zusammen mit drei weiteren ehemaligen American Athletic Conference Mitgliedern, AAC, nämlich Cincinnati, Houston und UCF. Und ich muss mich mal hier kurz um meinen ständigen Begleiter, den Frosch, kümmern. Eins, ich hier, Mist, ich. Oh. Das ist der Nachteil, wenn man alleine sabbelt, ne? Dann kann der andere nicht übernehmen. Weil Mute drücken ist ja auch doof. So. Interessant in dem Zusammenhang. Warum sind denn so viele Teams, ich sprach davon, es sind dieses Jahr wieder zwei neue dabei, das nächste Jahr noch ein anderes, ein weiteres. Warum sind so viele Teams bereit, von der FCS-Ebene in die, ich sag mal, nächst höhere Ebene aufzusteigen? Denn realistisch betrachtet haben die da keine Chance, um die Meisterschaft, um die National Championship mitzuspielen. Das ist wohl eine Kombination, man hat da eine andere Bekanntheit, nationale Bekanntheit. College Football Playoffs komme ich gleich nochmal zu, die erweitern sich. Die sechs besten Conference Champions, die nehmen alle teil, egal ob Group oder Power of Five. Und dann Aufmerksamkeit national, da ist natürlich die Möglichkeit, öfter im Fernsehen zu landen. Was sich in das so beliebte Zauberwort übersetzen lässt, Katsching! Wenn wir 2020 schon das 12-Mannschaftsformat für die Playoffs gehabt hätten, dann wären damals schon zwei Teams der Group of Five in das Playoff-Field gekommen. der American Athletic Conference Group of Five Meister Cincinnati Bearcats und der Sunbelt Meister, die Überraschungsmannschaft des Jahres, Coastal Carolina Cantabriers. Mindestens ein Team von ihrem Format wird ab 2024 jedes Jahr in den Playoffs dabei sein. Wie sich das dann in der Praxis auswirkt, ob die wettbewerbsfähig sind, wir werden es erleben. Letztendlich geht es darum, der Unterschied zwischen FCS und FBS. Du musst ein Stadion haben, das eine bestimmte Anzahl von Zuschauern fassen kann, und die Universität muss eine bestimmte Anzahl von Sportstipendien zur Verfügung haben. Deswegen gibt es auch bei einem Wechsel von der FCS in die FBS eine Übergangszeit. Denn selbst wenn jetzt ein Programm so gut läuft wie in den letzten 2-3 Jahren James Madison, ja, die haben aber nicht die finanziellen Möglichkeiten, die Sportstipendien entsprechend zu erhöhen. Und das hält dann solche Teams davon ab, mit den ganz großen Bowlen zu gehen. Da aber immer mehr Teams den Aufstieg anstreben, lässt sich wohl sagen, College Football, ja, das läuft. Was heißt das jetzt für den Spielplan? Selbst wenn man Group of Five und Power of Five Teams trennt, das ist unmöglich, dass da innerhalb einer Saison jeder gegen jeden spielt. Power of Five, das sind 65 Teams, Group of Five entsprechend 68 Teams. Anders als in der NFL gibt es im College Football kein durch die, ich sag mal, übergeordnete Institution, in diesem Fall die NCAA, erstellten Spielplan für jedes Team. Das übernehmen zum Teil die Conferences und zum Teil die Teams selbst. Aber der Reihe nach, wir fangen mal ganz grundsätzlich an. Die FBS-Saison beginnt Ende August, Anfang September und endet im Januar mit dem College Football Playoff National Championship Game. Die meisten FBS-Teams bestreiten 12 reguläre Saisonspiele pro Jahr, von denen 8 oder 9 gegen Conference-Gegner ausgetragen werden. So rum. Ob 8 oder 9, das ist eine der Besonderheiten oder eine der Unterschiede zwischen den einzelnen Conferences. In der Big Ten zum Beispiel, die spielen 9 Spiele innerhalb der Conference, in der SEC sind es nur 8. Alle 10 FBS-Conferences veranstalten ein Conference-Meisterschaftsspiel, um den Sieger der Conference zu ermitteln. Und im besten Fall kommt da einiges an Spielen zusammen. Conference-Spiele, Non-Conference-Spiele, Conference-Meisterschaftsspiel und bis zu 2 Bowl-Spiele, wenn man eines der 4 Teams in den College-Football-Playoffs ist. Denn nur die 4 Playoff-Teams sind berechtigt, an 2 Bowl-Spielen in einer Postseason teilzunehmen, also Halbfinale und Finale. Entsprechend nur der Gewinner der eines der beiden Halbfinalspiele hat dann ein 15. Spiel, wenn sie in der College Football Playoff National Championship antreten. Die Hawaii Rainbow Warriors und Teams, die auf Hawaii spielen, die haben eine Ausnahmeregelung und die dürfen ein 13. reguläres Saisonspiel bestreiten, um so die nicht unerheblichen Reisekosten nach Hawaii zu decken. Und theoretisch kann ein FBS-Team, das 13 reguläre Saisonspiele hat, ein Conference-Meisterschaftsspiel hat, ein Halbfinal-Bowl-Spiel und das National-Championship-Spiel bestreitet, ja, die können auf insgesamt 16 Spiele in einer Saison kommen. Aber ist bisher noch nie passiert. Ist wahrscheinlich auch sehr unwahrscheinlich, dass ein Team auf Hawaii spielt, die Saison unter den ersten 4 Plätzen abschließt, 13. reguläres Saisonspiel spielen will, Playoff-Halbfinalspiel gewinnt und dann auch noch um die Meisterschaft spielt. Übrigens, das theoretische 16. Spiel ist erst mit Beginn der College-Football-Playoff-Ära in der Saison 2014 möglich geworden. Darüber hinaus, ich habe das eben schon mal angesprochen, wird das Playoff-Feld ab 2024 von 4 auf 12 Teams erweitert. Und um mal hier bei meinen Rechenspielen zu bleiben, das hieße, dass ein Team im neuen Format bis zu 18 Spiele bestreiten könnte. Zur Erinnerung, in der NFL spielt man eine 17-Spiele-reguläre Saison. dann kommen noch die Playoffs dazu. Warum ich diese Zahl erwähne, das ist die Longshot-Überleitung ever. Es gibt die sogenannte Rookie Wall. Hat nichts mit Pink Floyd oder Walter Ulbricht zu tun. Ist auch keine Wand im Rahmen einer auf dem Trainingsgelände eines NFL-Teams befindlichen Hindernisparcours. Das gibt's nur bei, wie heißen sie alle, Tough Mudder oder eben bei den Soldatens. Ne? Vor die Rookie-Wand läuft man im Laufe seiner ersten, eben seiner Rookie-Saison in der NFL. Was genau es jetzt mit The Wall auf sich hat, das erfahrt ihr nächste Woche im Waschsalon. Passend zu den nahenden NFL-Trainingscamps und der Preseason. Aber für heute zurück zum Scheduling, zur Spielplanerei. Für die Non-Conference-Spiele, also die Spiele außerhalb der eigenen Conference, können die FBS-Teams Spiele gegen jedes andere FBS-Team ansetzen, unabhängig von der Conference. Die Teams von Army, Notre Dame, UConn und UMass, das sind die vorhin schon mal angesprochenen Independents, die unabhängigen Teams. Diese Teams haben die volle Kontrolle über ihren eigenen Spielplan, den gestalten die sich selber. Warum nur 4 unabhängige Teams? Das war mal mehr, aber in den letzten Jahren haben sich die meisten unabhängigen FBS-Teams aus 2 Gründen einer Konferenz angeschlossen. Einmal garantierter Anteil an Fernseh- und Bowl-Einnahmen, selbst wenn man sich selber nicht qualifiziert für ein Bowl-Spiel. Ja, und es erleichtert die Terminplanung natürlich. Das Team der Army, die sind dann nochmal wieder ganz besonders. Die haben den einzigartigen Umstand, der es ihnen ermöglicht, Conference-Zugehörigkeit interessiert mich nicht wirklich. Denn während für die meisten anderen Football-Programme die Übertragung im Fernsehen und die Teilnahme an Bowl-Spielen etc. eine ganz wichtige Einnahme- und Werbequelle ist, tja, die Army, die wird finanziert durch die US-Regierung, weil sie eine der sogenannten Service Academies ist. Also lediglich die Leichtathletik, die wird von gemeinnützigen Verbänden finanziert. Insofern sind die Einnahmen aus dem Fernsehen etc. nice to have, aber nicht Grundlage fürs Überleben, nenne ich das mal jetzt etwas dramatisch. Die Army hat jährlich Spiele mit der Navy und der Air Force garantiert. Dann gibt es eine historische Rivalität mit Notre Dame, wobei die zurzeit ruht und es ist auch noch keine Neuauflage abzusehen. Die Fernsehrechte für das langjährige Army-Navy-Spiel, traditionell das letzte reguläre Saisonspiel in einer Saison, stellt eine wichtige Einnahmequelle für das Programm dar. Und die Akademie, also die Army, die nutzt ihr Football-Programm auch, um künftige Kadetten zu rekrutieren, unabhängig davon, ob sie dann jemals auch wirklich einen Sport an der Uni ausüben werden. Die Navy, die war früher auch ein unabhängiges Programm, hat es aber schon 2015 der American Athletic Conference, AAC, für College Football beigetreten. Die begründete, man will wettbewerbsfähiger bleiben und hatte Bedenken wegen der Terminplanung. Tja, und ganz nebenbei, die haben gesagt, wir haben durchaus Interesse daran, Geld zu verdienen. Mit der Aufnahme der Navy in die AAC stieg die Zahl der Football-Mitglieder der Liga auf 12 Schulen. Und so, das ist immer die, ich sag mal, Schwellenzahl, wenn du 12 Teams in einer Conference hast, dann darfst du ein Conference-Championship-Spiel austragen. Army und Navy sind, by the way, in den meisten anderen Sportarten Mitglied der Patriot League. Notre Dame, auch noch ein Independent. Die haben das mal versucht, zu Beginn des 20. Jahrhunderts insgesamt 3-mal einer Conference beizutreten. Unter anderem 1926 der Big Ten. Die wurden aber abgelehnt. Angeblich von Antikatholizismus, sprich aus religiösen Gründen. War das als Gift, ne? Notre Dame ist nach wie vor eines der bekanntesten Programme in den USA. Aufgrund seiner über mehrere Jahrzehnte aufgebauten nationalen Popularität war Notre Dame das einzige unabhängige Programm, das Teil der Bowl Championship Series Coalition und ihrer garantierten Auszahlung war. Das heißt, die durften bei den ganz großen Jungs mitspielen, auch wenn sie nicht nur und obwohl sie nicht in einer der großen Conferences Mitglied waren. Und das hat dazu beigetragen, dass Notre Dame eines der finanziell wertvollsten Football-Programme des Landes geworden ist. Und auch durch den Fernsehvertrag ist es ihnen jetzt nicht zwingend, ist es für sie nicht zwingend, einer Conference beizutreten. Stichwort Fernsehvertrag, das ist ein ganz exklusiver Vertrag, den sie 1991 zunächst für 5 Jahre mit NBC abschlossen. Der war damals 38 Millionen Dollar wert. Notre Dame erhielt jeweils die Hälfte der 7,6 Millionen Dollar, die NBC jedes Jahr für die Übertragungsrechte zahlte. Und die jeweiligen Gegner erhielten anteilig die andere Hälfte. Und dort ist das letzte Heimspiel, von Notre Dame, das auf einem anderen Sender als NBC übertragen wurde. Ja, das war am 17. November 1990. Seitdem laufen die Notre Dame Heimspiele ausschließlich bei NBC. Am 4. August 2021 gab NBC bekannt, dass das Eröffnungsspiel gegen Toledo exklusiv für zahlende Abonnenten des Streamingdienstes Peacock von NBC übertragen wird. Und das ist dann das erste Mal seit dem eben erwähnten Spiel von 1990, dass es nicht im terrestrischen Fernsehen übertragen wurde. Derzeit erhält, was macht hier mein Arm für Geräusche? Also mein Mikroarm, nicht mein anderer Arm, bionischer Arm, der macht noch keine Geräusche. Derzeit erhält Notre Dame 22 Millionen Dollar pro Jahr von NBC. Um das mal ins Verhältnis zu setzen, die Big Ten hat im August 2022 einen neuen 7-Jahres-Vertrag über die Medienrechte mit Fox, CBS und NBC abgeschlossen. Die soll den insgesamt mehr als 7 Milliarden Dollar einbringen. Der Vertrag beginnt am 1. Juli 2023, also diese Woche, und läuft bis zum Ende des Sportjahres 2029-2030. Die genauen Bedingungen wurden jetzt zwar nicht bekannt gegeben, aber wie man aus gut unterrichteten Kreisen heißt, wird das jetzt nicht sofort zum finanziellen Glücksfall kommen. Die Auszahlung von CBS im ersten Jahr des Vertrages, die ist geringer, da CBS in der Saison 2023 noch Spiele der SEC überträgt und im Herbst nur 7 Spiele der Big Ten ausstrahlt. Im Jahr 2 des Big Ten-Vertrages, wenn die neuen Mitglieder USC und UCLA der Konferenz beigetreten sind, da wird die Verteilung oder der Anteil der jeweiligen Schulen nach oben gehen. Und ab Jahr 3 werden die Einnahmen dann erheblich nach oben gehen. Man geht davon aus, dass die Big Ten schließlich 80 bis 100 Millionen Dollar pro Jahr an jedes ihrer 16 Mitglieder ausschütten wird. Nur TV-Gelder. Ihr könnt euch vorstellen, da ist jetzt ein bisschen Unruhe bei den Katholen in South Bend. Da muss irgendwas passieren. Notre Dame kann sich das nicht leisten, dann jedes Jahr ein Gap oder sich jedes Jahr 70 Millionen weniger zu verdienen als ihre Konkurrenz. Denn da fällt man dann in Bezug auf die Ressourcen, Facilities und so weiter, ihr kennt das, da fällt man so weit zurück, da ist der Abstand dann so groß, da wird man schnell, ist man schnell nicht mehr konkurrenzfähig. Und deswegen strebt Notre Dame Berichten zufolge einen Vertrag von 75 Millionen Dollar pro Jahr mit NBC an. Damit wären sie zumindest in der Nähe der Verträge mit den Power 5 Conferences. Aber wie das so ist, die Zeiten haben sich geändert. Der NBC-Deal von Notre Dame, ja, der, als das 1991 veröffentlicht wurde, da erinnere ich mich auch noch dran, da war ein ziemlicher Wirbel. Und da war auch schnell Neid und Eifersucht, denn ja, jedes Heimspiel von Notre Dame lief garantiert auf NBC und die Spiele der jeweils eigenen Mannschaft nicht. Die heutige Realität ist aber, dass diese Präsenz, diese Bedeutung, die sie mal hatte, das gibt's nicht mehr. Das hat sich verändert. Jetzt kannst du Spiele von Mannschaften, von denen kaum einer was gehört hat, auf Sendern verfolgen, von denen genauso kaum einer was gehört hat. Das ist jetzt nicht mehr das große Ding, dass die Irish diesen Vertrag haben, denn es werden ja mittlerweile mehr oder weniger alle Spiele live übertragen. Deshalb, Notre Dame hat möglicherweise bei NBC nicht mehr die höchste Priorität. Also sieht man auch so ein bisschen, wenn man sich die Kommentatorenkabine bei den Spielen anguckt, das ist jetzt nicht unbedingt gerade Star Power, was da so am Mikro rumtanzt. Wenn es jetzt mit NBC nicht klappt, ja, dann hat Notre Dame natürlich noch andere Optionen. Bleibt natürlich die Frage, wie groß ist der Appetit der anderen, also Fox, CBS oder vielleicht sogar ESPN auf Irish Football. Sprich, wie viel ist man bereit zu zahlen? Gerade letztere, also ESPN, die haben ja zurzeit reichlich eigene Sorgen. Stichwort Entlassungswelle, spreche ich nächste Woche auch nochmal im Waschsalon an. Auf der anderen Seite steht, Notre Dame ist Quotenbringer. War schon immer so und wird auch, ich sag mal, erstmal so bleiben. Deswegen sind sie natürlich für die TV-Networks, für die potenziellen Bewerber interessant. Aber Notre Dame muss da auch ganz wichtig etwas im Auge behalten. Zum einen, wenn wir unabhängig bleiben, darf dieser Status uns nicht von der erweiterten Teilnahme an den Playoffs abhalten. Da kann man schon mal einen Haken dran setzen. Das ist geklärt. Sie sind teilnahmeberechtigt, aber als, ich nenne es mal Unabhängigkeitssteuer, werden sie kein Erste-Runden-Buy erhalten. Das heißt, ja Mensch, du bist so groß, du musst erst in der zweiten Runde einsteigen. Das gilt für Notre Dame nicht. Das ist der Preis für die Unabhängigkeit. Und dieser olle Frosch hier, der kratzt. Das ist nicht schön. Das kommt wahrscheinlich davon, wenn man im Waschsalon von Bierfesten spricht. Da stellt sich automatisch eine Trockenheit im Hals ein und hol mir mal eine Flasche Bier, ne? Wie Onkel Gerd mal gesagt hat. Also, sie dürfen weiterhin an den Playoffs teilnehmen, kein Problem, aber müssen sich dann wirklich durch die ganzen Playoffs durchkämpfen. Und ja, der zweite Haken, der bisher eben nicht gesetzt ist, dieser TV-Deal, der muss in finanzieller Hinsicht immerhin, ich sag mal, in der Nähe der Conference-Deals sein. Notre Dame ist immer noch eine Marke, die haben die Macht der Marke, aber es ist eben die Frage, was ist die Marke den TV-Networks wert? So, genug abgebogen, zurück zum normalen Scheduling. Also Spiele außerhalb der Conference, ja, wer hätte es gedacht, die werden in gegenseitigem Einvernehmen geschlossen. Also ruf's an, moin, wollt ihr mal gegen uns spielen? Ja, hört sich gut an, van denn. In der Regel macht man daraus sogenannte Home-and-Home-Games, das heißt, man ist jeweils einmal Gastgeber. Und dann gibt es natürlich noch alteingesessene Rivalitäten. Jetzt muss ich einmal gucken. Ja, es ist dabei beliebt, dass FBS-Teams sich dann außerhalb der Conference gegen oder einen FCS-Gegner aussuchen. Aber jetzt könnte man ja meinen, ja Mensch, das ist ja eine super Idee. Wir erinnern uns, um sich für ein Bowl-Spiel zu qualifizieren, muss man mindestens 6 Siege haben. Dann lade ich mir meinen Non-Conference-Schedule mit FCS auf. Das ist ja dann im Verhältnis relativ einfach. Nee, geht nicht. Das ist geregelt. FBS-Teams können bis zu 40% ihrer Spiele gegen FCS-Teams ansetzen. So weit, so gut. Aber sie können dann die FBS-Teams nur einen Sieg pro Saison gegen ein FCS-Team für die Berechtigung zur Teilnahme am Bowl nutzen. Das heißt, du kannst meinetwegen außerhalb deiner Conference, du hast 8 Conference-Spiele und spielst außerhalb der Conference gegen 4 FCS-Teams. Wunderbar, gewinnst alle 4, gewinnst noch 2 in deiner Conference, schon bist du Bowl-eligible, kannst in einem Bowl-Spiel teilnehmen. Nee, maximal ein Spiel, ein Sieg kann zu dieser 6 Siegebilanz hinzugezählt werden. Also insofern zweischneidiges Schwert. Und auch für die FCS-Gegner ist das nicht ganz so einfach. Die müssen über einen Zeitraum von 2 Jahren mindestens 90% des FCS-Limits von 63 Stipendien erreicht haben. Und selbst der Austragungsort ist geregelt. Ein FBS-Team muss insgesamt 5 Heimspiele pro Jahr spielen oder ansetzen. Für die Ansetzung, das ist jetzt auch wieder, wer kommt auf solche Ideen? Für die Ansetzung muss in einem Heimspiel an einem Ort stattfinden, an dem das Team 50% seiner Heimspiele austrägt. Also ich kann jetzt nicht sagen, heute spiele ich in Düsseldorf mein Heimspiel und nächste Woche spiele ich mein Heimspiel in Frankfurt. Aber keine Regel ohne Ausnahme. Ein Team kann ein Spiel auf neutralem Boden gegen ein FBS-Team auf die Heimspielanforderung anrechnen. FBS, FCS-Spiele, das sind sogenannte Money Games. Also das sind oft Heimspiele für das FBS-Teams. Und wenn es da zu Überraschungssiegen kommt, dann wird das immer gerne als Upset, als Überraschung bezeichnet. Die FCS-Teams, die erhalten für die Teilnahme an diesem Spiel richtig Geld, mehrere hunderttausend Dollar. Außerdem werden oftmals alle Kosten für Reise und Unterkunft etc. übernommen. Aber auch für die FBS-Teams rechnet sich das, wenn das Spiel denn im Fernsehen gezeigt wird. Beispiel Missouri, die eröffnen auch dieses Jahr wieder gegen ein FCS-Team. Diesmal ist es South Dakota. Und das SEC Network hat, genau wie letztes Jahr, angefragt, was haltet ihr davon? Gibt auch einen Taler extra, wenn ihr nicht am Samstag spielt, sondern am Donnerstagabend. Und insofern Win-Win für alle. Der Fernsehsender hat was für einen Donnerstag. Missouri ist an einem Donnerstag und nicht an dem klassischen Samstag etwas mehr im Fokus. Und gegen ein FCS-Team ist es im weitesten Sinne vergleichbar mit dem Preseason-Spiel. Andererseits natürlich auch nicht wirklich, weil hier geht's ja, wird's ja gleich ernst. Diese Begegnungen werden oftmals mit einigen Jahren Vorlauf vereinbart. In der Zwischenzeit kann sich da schon mal was an der Spielstärke des Gegners ändern. Wieder ein Beispiel aus Missouri. Im Juli 2014 einigten sich Purdue und Missouri jeweils ein Heimspiel gegeneinander auszutragen. Beiden Schulen hatten bis dahin 8-mal gegeneinander gespielt. Purdue führte die Serie 6-2 an. Aber das letzte Mal, da hat man 1980 im Liberty Bowl Game gegeneinander gespielt. Damals ein 28-25 Sieg der Boilermakers. Die Neuauflage, wir erinnern uns, 2014 vereinbart, gespielt wurde das Spiel, das erste, dann am 16. September 2017 in Columbia. Übrigens der erste Besuch von Purdue seit 1956. Purdue war zum Zeitpunkt der Vereinbarung jetzt nicht so erfolgreich. Die hatten in der Saison 2013 10 Spiele in Folge verloren und nur einen einzigen Sieg eingefangen. Die nächsten Jahre waren jetzt mit 3 Siegen, 9 Niederlagen, 2 Siegen, 10 Niederlagen und wieder 3-9 nicht wesentlich besser. Ja, und dann kam man 2017 ins Faurot Field der Tigers. Tief durchatmen, das war eins der schlimmsten Spiele, die ich an der Sideline in Missouri erlebt habe. Eine 35-3 Klatsche allererster Kajüte. Aber für die Tigers, wir haben überhaupt nichts auf die Kette gekriegt. War aber immerhin schön anzusehen. Die Boilermakers Purdue hatten goldfolierte Helme. Sah sehr cool aus. Die Saison beendeten beide Teams übrigens mit 7 Siegen, 6 Niederlagen. Und bereits im nächsten Jahr, am 15.09.2018, gab es das Rückspiel in West Lafayette, Indiana. Ich war wieder mit dabei. Diesmal behielten wir knapp durch ein spätes Field Goal mit 40-37 die Oberhand. Also, als man das 2040 abgemacht hatte, da war das eigentlich noch ein Selbstgänger. Ja, 3 Jahre später dann schon nicht mehr. Die Football Bowl Subdivision, die hat ihren Namen von den Bowl-Spielen, die viele FBS-Teams am Ende des Jahres bestreiten. Obwohl auch andere College-Divisionen ihre eigenen Bowl-Spiele haben, wenn auch nicht so spektakulär. FBS-Bowl-Spiele werden am Ende der Saison im Dezember oder auch im Januar ausgetragen und haben seit 2012 insgesamt über 400 Millionen Dollar pro Jahr eingebracht. Nur für die Bowl-Spiele. Deswegen gibt es inzwischen aber auch so viele. In der letzten Saison gab es alles in allem 43 Bowl-Spiele. Gut, drei davon sind Playoff-Spiele, aber immerhin. Ich erwähnte schon, um sich für ein Bowl-Spiel zu qualifizieren, muss ein FBS-Team eine positive Bilanz mit mindestens 6 Siegen aufweisen. In Ausnahmefällen reicht auch mal 5-7 oder 6-7, wenn man freie Plätze auffüllen muss. So viel zum Grundsätzlichen. Jetzt handeln die jeweiligen Conferences, ich hatte das zwischenzeitlich schon mal am Beispiel Big Ten und SEC erwähnt, handeln die ihre Spielplangestaltung im Detail unterschiedlich. Und wie sollte es anders sein? In der Hamburg-Außenstelle der Missouri Tigers, also dem Waschsalon, ich erkläre das jetzt mal am Beispiel der SEC und der Missouri Tigers. Das Ziel der Conference ist es, dass jedes Team mindestens einmal in 3 Jahren gegen jedes andere Conference-Mitglied spielt. Die SEC versucht auch, die spielfreien Wochen so gut wie möglich auszugleichen und berücksichtigt bei der Planung der Spiele keine Bevorzugung weder früher noch aktuelle Stärke der Programme. Also keine erfolgsabhängige Bevorzugung. Abgesehen von einer Handvoll Rivalry Games und einigen anderen allgemeinen Parametern wird der Spielplan größtenteils per Computer erstellt. Letzten Endes scheint das auch erfolgreich zu sein, im Sinne von Bevorzugungen zu vermeiden. Aber wie gesagt, nicht jede der Power 5 Konferenzen plant ihr Spiel auf dieselbe Weise. Denn die SEC, die geht bei der Terminplanung ganz anders vor als die Big Ten und mit deutlich unterschiedlichen Ergebnissen. Zum einen beschreitet, wie gesagt, die SEC nur 8 Conference-Spiele und nicht 9 wie die Big Ten. Und das ist natürlich ein Punkt, gerade wenn es auf die Playoff-Saison zugeht. Das sorgt immer für sehr viel überregionale Aufmerksamkeit. Jedes SEC-Team spielt jedes Jahr gegen die 6 anderen Teams seiner Division. Darüber hinaus gibt es in jeder Saison einen festen Divisionsrivalen, also Alabama gegen Auburn, der Iron Bowl, LSU gegen Florida, Auburn gegen Georgia, Missouri gegen Arkansas und so weiter. Damit bleibt dann nur noch ein weiteres Konferenzspiel übrig, das zwischen den anderen 6 Teams der anderen Division ausgetragen wird. Texas A&M und Missouri, die traten der SEC 2012 bei. Auch da war ich vor Ort, fällt mir dabei auf. Aber die Aggies beispielsweise, die werden erst in diesem Jahr zum ersten Mal in Tennessee spielen. Und LSU, die Tiger werden dieses Jahr das erste Mal bei den Tigers in Missouri antreten. Missouri hat vor 3-4 Jahren schon mal bei LSU gespielt. Dieses Jahr also das erste Mal LSU at Missouri. Übrigens mit mir an der Sideline. Ja. Neben dem 8 Spiele umfassenden SEC-Spielplan gibt es eine Reihe weiterer Unterschiede, die sich ja noch stärker auswirken. Wesentlicher Unterschied besteht darin, dass ein Großteil der Spielpläne bei der SEC nicht mehr ausschließlich von einem Computer erstellt wird. Da ist jede Menge Menschenhand mit im Spiel. Wie bei der Big Ten beginnt alles mit den wichtigsten Spielen des Jahres, weshalb man das Ganze von hinten aufzäumt. Mark Womack, SEC Executive Association, ich habe wirklich einen trockenen Hals. Mark Womack, SEC Executive Associate Commissioner, der koordiniert die Spielplanung auf Deutsch, der sagt, wir beginnen in der Regel mit dem letzten Wochenende der Saison, dem Rivalry Game, und fügen dann die anderen Spiele obendrauf. Er sagt aber auch, das funktioniert nicht immer auf jährlicher Basis, aber wir schauen uns Spiele an, die in der Vergangenheit traditionell an bestimmten Terminen stattgefunden haben, Thanksgiving oder. Und dann versucht man, diese entsprechend auch im nächsten Jahr wieder einzubauen. Den gibt es aber Schulen, die haben Spiele an neutralen Orten vereinbart. Texas A&M und Arkansas, die spielen jedes Jahr in Dallas, Jerry World. Georgia und Florida, Jacksonville, World's Biggest Outdoor Cocktail Party. Diese Spiele, ja, da ist man terminlich gebunden aufgrund der Verträge mit den Städten. Und das ist dann ein weiterer Fixpunkt, um den man seinen Spielplan bauen muss. Ähnlich wie die Big Ten versucht, nee, andersrum. Nein, passt auch. Egal welche Conference, man versucht natürlich, die Spiele mit traditionellen hohen Einschaltquoten im Fernsehen entsprechend zeitlich, terminlich gut anzusetzen. Also, dass da jetzt nicht irgendein Hammer, was weiß ich, besagtes Spiel Arkansas gegen A&M, das setzt man jetzt nicht morgens um 11 an. Das ist eher so der Junior Varsity Slot. Das heißt, die Spiele, die gute Einschaltquoten erzielen, die kommen dann auch in die Primetime. Und davon versucht man möglichst an jedem Wochenende mindestens ein Conference-Spiel zu haben. Aber wie gesagt, man versucht. Denn gerade die Berücksichtigung der TV-Einschaltquoten ist etwas, was von Menschenhand geplant werden kann oder muss. Da verlässt man sich nicht auf den Computer und noch nicht auf AI, auf Artificial Intelligence. Die Spiele aus diesem, ich nenne es mal TV-Bestand, werden dann verteilt. Man versucht immer 4 Conference-Spiele pro Spieltag zu haben. Nach den Spielen gegen die FCS. Also in der Regel fängt das Conference-Schedule so in der dritten Woche der Saison an. Ähnlich wie die Big Ten versucht die SEC zu vermeiden, dass Mannschaften mehr als 2 Wochen hintereinander auswärts spielen. Und außerdem versucht man, die spielfreien Wochen der Teams ungefähr in der Mitte der Saison zu platzieren. Einige Schulen, die machen dann von der Möglichkeit des Mitspracherechtes ihrer spielfreien Woche Gebrauch. Zum Beispiel 2013, Alabama und LSU, die hatten vor ihrem Duell am 1. November-Wochenende beide auf eigenen Wunsch eine spielfreie Woche. Womack sagt, wenn beide Schulen um einen freien Termin gebeten haben, bevor sie gegeneinander spielen, versuchen wir, dem nachzukommen. Wenn nur eine Schule das möchte, ja, dann würde man das eher nicht berücksichtigen. Stichwort Bevorzugung. Die spielfreien Wochen werden für jedes Team relativ früh im Prozess festgelegt. Wie gesagt, man versucht das in die Saisonmitte zu legen. Bei einer 13-wöchigen Saison die freien Tage für die Teams, also so zwischen Woche 5 und Woche 9. 14-wöchigen Saison, ja, da hast du da wahrscheinlich zweimal frei, einmal so zwischen Woche 3, 4 und 5 und dann nochmal 10, 11, 12 oder sowas. Also hängt davon ab, ob man 13 oder 14 Wochen spielt. Nicht Spiele, sondern Wochen. Denn Ziel so einer Bye-Week ist es natürlich, die Teams sollen ein bisschen Erholung kriegen. Wunden lecken, Wunden auskurieren, Verletzungen nochmal neu fokussieren. So, und wenn man das alles berücksichtigt hat, dann kann man alle weiteren Spiele ansetzen. Ein weiterer bemerkenswerter Unterschied im SEC-Spielplan, der ergibt sich in der vorletzten Woche der Saison. Wenn viele Teams eine Pause von den Herausforderungen des Conference-Spielplans machen. Also böse gesprochen, die lassen es etwas ruhiger angehen und suchen sich einen FCS-Gegner. Diese Woche so spät in der Saison, das ruft außerhalb oder ist außerhalb der SEC jedes Jahr ein erheblicher Streitpunkt auf nationaler Ebene. Wieder der Vergleich zur Big Ten. Zum gleichen Zeitpunkt, wo die SEC-Teams vor dem Rivalry-Game gegen einen FCS-Gegner, gegen einen vermeintlich leichteren Gegner antreten, ja, da bereiten sich Teams wie Ohio State und Michigan auf ihr traditionelles Rivalry-Game vor. Und zwar innerhalb der Conference. Das kann von einem Zwei-Siege-Team wie Illinois bis zu einem 11-2-Team Penn State oder sogar einem 12-Siege-2-Niederlagen-Team wie Michigan State alles sein. Also, die können es nicht ruhig angehen lassen. Da geht es möglicherweise auch immer noch um die Conference Championship. Alabama, SEC, die haben hingegen in der Woche vor dem Auburn-Spiel beispielsweise gegen Western Carolina, Chattanooga, Charleston Southern, Mercer und The Citadel gespielt. 2020, da war das anders. Da haben die Crimson Tide in der Woche vor dem Iron Bowl, das ist das Spiel gegen Auburn, waren sie Gastgeber für Texas A&M. Damals keimte kurz die Hoffnung auf, oh Mensch, das ist der Beginn einer neuen, einer mutigen Ära in der Spielplangestaltung der SEC. Der wurde leider enttäuscht. Denn bereits 2021 spielte Alabama in dieser Woche vor dem Auburn-Spiel, vor dem Iron Bowl, zwar gegen Arkansas, aber 2022 war es dann schon wieder Austin Peay. Und in dieser Saison misst man sich vor dem Iron Bowl mit Chattanooga. Immerhin hat die SEC versucht, eine Konferenzrotation einzuführen. Anstatt dass man Teams jetzt völlig freie Hand lässt, den Spielplan für eine bestimmte Woche selbst zu gestalten. Wie das künftig im Detail aussehen wird, ja, kann ich euch genau sagen, weiß ich nicht. Ist ungewiss. Denn während die Big Ten in der Vergangenheit schon mal 2, 3, 4 Jahre im Voraus die Spieltermine und Orte veröffentlicht hat, musste man jetzt zuletzt von dieser Praxis aufgrund Nachwuchs Abstand nehmen. Nachwuchs in Form der Teams USC und UCLA. Die SEC, die gibt ihre Spiele ungefähr ein Jahr vorher bekannt. Dabei wissen die Schulen zwar, gegen wen und wo sie spielen, aber die genauen Daten dieser Spiele stehen nicht fest. Also da steht nur fest, ob heim oder auswärts und welcher Tag. Aber ob ich jetzt um 11, 13, 15, 19, 21 Uhr spiele, das ergibt sich erst kurzfristig. So, und ich habe immer noch nicht fertig. Denn in Sachen Spielplangestaltung stehen die Zeichen aktuell auf Veränderung. Im Laufe der letzten Monate hat man sich bei der SEC durch bis zu 30 verschiedene Modelle für die zukünftige Spielplangestaltung gearbeitet. Jammern auf hohem Niveau. Habt ihr das ja vorhin gehört? 112.000 Ansätze, aber gut, das sind dann auch 28 Teams bei der NFL oder 32 vielmehr. Einer der größten Kritikpunkte an den Spielplänen der SEC, dass sie sich erst mit ihren Non-Conference-Spielen so leicht machen. Sie suchen sich da wirklich Teams aus, die absolut nicht mit ihnen auf Augenhöhe sind. Das gibt natürlich eine verständliche Reaktion auf die immer wieder It Just Means More, auf die allgemeine Stärke der Konferenz. Der jetzt neue Spielplan, der zwingt die Schulen dazu, in jeder Saison mindestens einen Gegner aus den anderen Big Five Conferences auszuwählen. Also während unter anderem Alabama, Texas A&M, LSU, Florida und Georgia immer noch gegen ein oder zwei leichtere Schulen antreten und so, ich sag mal übertrieben, eine Freiwoche haben, zwingt die neue Spielplanregelung ab 2024 sie zweifellos dazu, jetzt jedes Jahr ein oder vielleicht sogar zwei weitere Spitzenspiele zu bestreiten. Das sollte jetzt die Kritiker außerhalb der SEC erstmal zufriedenstellen. Der SEC-Claim, it just means more, bedeutet einfach mehr, der wird damit sozusagen in die Praxis umgesetzt. Es wird weniger Cupcake-Gegner geben, also keine Leichtgewichte. Und in Zukunft könnten die Teams stärker unter Druck gesetzt werden, gegen einen anderen, stärkeren Frühsaison-Gegner anzutreten, um mit der Konkurrenz mithalten zu können. Für die Saison 2024 hat die SEC eine große Änderung vorgenommen, obwohl die Anzahl der Konferenzspiele nach ausführlicher Diskussion weiterhin gleich bleiben wird. Das sind weiterhin 8 SEC-Spiele. Die Gegner und Spielorte der SEC-Teams für 2024 wurden Mitte Juni bekannt gegeben, als die Liga ihren Ausblick auf den Spielplan für das nächste Jahr gab. Denn da sind Texas und Oklahoma mit dabei. Die Conference hatte bereits am 1. Juni bekannt gegeben. Ja, hier unser Spielplan, der kommt demnächst im Wesentlichen, aber bleibt ruhig, es sind weiterhin 8 Spiele. Aber das Ganze ist jetzt erstmal nur ein einjähriger Testlauf. Also kann durchaus passieren, dass ich nächstes Jahr um diese Zeit wieder zu diesem Thema spreche, weil die SEC dann auf eine andere Idee gekommen ist. Also, 8 Spiele innerhalb der Conference. Damit hat man Zeit, wie man künftig langfristig die Teams der Longhorns und Sooners integriert. Denn dann ist man nicht mehr 14 Teams stark, sondern 16. Es wurden jetzt keine konkreten Termine für die Spiele genannt. Die werden, wie gesagt, erst in der Zukunft bekannt gegeben. Zu den wichtigsten Begegnungen für die beiden, ich nenne sie mal Neulinge im Jahr 24, gehört, dass Texas Gastgeber für Georgia ist und zum ersten Mal seit der Saison 2011 seine historische Rivalität mit Texas A&M wieder aufleben lässt. Da ist garantiert Krawall und Remi-Demi. Oklahoma spielt zu Hause gegen Alabama und Tennessee und reist auswärts zu LSU und Ole Miss. Wie gesagt, zusätzlich zu den 8 Conference-Spielen jedes SEC-Team ab 2024 gegen einen aus der entweder ACC, Big Ten, Big 12, Pac-12 oder einen Independent. Wobei bei der Independent, ich habe sie vorhin aufgezählt, dürfte das eigentlich nur Sinn machen, wenn es Notre Dame ist. Dementsprechend wird in der Saison 2024 im SEC Championship Game nicht die beiden besten Teams jeder Division antreten, weil die wird es nächstes Jahr nicht geben. Die spielen alle in einer großen Gruppe und die beiden besten Teams der Gesamtwertung der Liga treten einander um die Championship an. Das Ziel des SEC-Einzelmeisterschaftsformats ist, dass jede Schule innerhalb von 4 Jahren mindestens 2-mal gegeneinander spielt. Für Missouri heißt das, dass man 2024 zu Hause gegen Oklahoma, Arkansas, Auburn und Vanderbilt antreten wird. Und auswärts Mississippi State, Alabama, South Carolina, Texas A&M. Schluck auf. So, wie gesagt, darüber hinaus ist noch nichts öffentlich bekannt. Da werde ich im September möglicherweise vor Ort mehr erfahren, aber bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit, ne? So, das soll es jetzt gewesen sein für heute. Nicht wegen Schluckauf, sondern ich habe fertig. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen das ja sehr eigenwillige Konzept der College-Football-Spielplan-Gestaltung näher bringen. Aber ihr wisst ja, er war stets bemüht, erreichte das Klassenziel aber nur selten. Nächste Woche bin ich, wie gesagt, habe ich David Gilmore, Roger Waters und Walter Ulbricht zu Gast im Waschsalon. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu erreichen. We don't need no education. The wall, die Mauer, the rookie wall. In der Zwischenzeit sieht und liest man sich auf Social Media, solange das noch funktioniert. Schönen Gruß an Onkel Elon. Am Samstag, wie gesagt, mit Carsten zusammen beim Spiel der Hamburg Blue Devils gegen Braunschweig am Livestream-Mikro auf YouTube. Und bis dahin gilt das bekannte Frühstücksmotto, immer eine Handbreit Bier im Glas. Ne? Es ist ja, wie es ist. Bis dahin, moin moin.